denken würdet. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir können uns ja vielleicht noch daran erinnern, dass wir uns, ja, es ist schon einige Sonntage her, dass wir begonnen haben, den ersten Timotheusbrief zu betrachten. Da ist es also so, dass der Apostel Paulus an seinen engsten Mitarbeiter, den Timotheus, seinen Brief, seinen Hirtenbrief, seinen Pastoralbrief schreibt. Und dieser Brief wird auch in der Gemeinde zu Ephesus verlesen. Und in einem ersten Abschnitt war es so, dass der Apostel Paulus den Timotheus ermutigt, zu versuchen, die erste Liebe in dieser Gemeinde wieder zu wecken. Das war ja gerade das Thema über viele, viele Jahre in dieser Gemeinde, was die Liebe anbetrifft. Dann wird uns in diesem ersten Kapitel auch noch die Biografie des Apostel Paulus vorgestellt, wo er sagt, dass er zuvor ein Gotteslästerer, ein Frevler, ein Verfolger gewesen ist, dass er unter den Sünden der Erste war, dass er das aber aus Unwissenheit getan hat. Und wir machen jetzt einen Sprung in das zweite Kapitel, und zwar zunächst mal Folgendes von Kapitel 2, Vers 1. Bis Kapitel 3, Vers 16, geht es dem Apostel Paulus darum, dass jetzt die Gemeinde wissen soll, wie sie im großen Meer der Nichtchristen sich zu verhalten hat, wie sie dort zu leben hat. Und dabei geht es um die Ordnungen im Hause Gottes. Und der Apostel Paulus ist der festen Überzeugung, wo gute Ordnungen im Hause Gottes gelebt werden, da kann sich und nur da kann sich der Heilige Geist auch in guter Art und Weise in der Gemeinde entfalten. Davon ist der Apostel Paulus also felsenfest überzeugt. Und wenn die Gemeinde ihr geistliches Verständnis nicht aus den Vorgaben Gottes nimmt, dann läuft die Gefahr, dass sie über kurz oder lang auf falsche Wege kommt. Und das können sein Verflachung, Anpassung, dass die Gemeinde im Laufe der Zeit sich so sehr, so stark an der um sie herum lebenden Kultur angepasst hat, dass man sie als Christen an sich gar nicht mehr identifizieren bzw. erkennen kann. Eine Gefahr. Eine andere Gefahr ist, dass man in religiöse Systeme zurückfährt. Dass man also meint, neben dem Geschenk der Annahme des Glaubens in Jesus Christus noch irgendwelche anderen Vorschriften erfüllen, noch andere Leistungen erbringen zu müssen. Und eine dritte Gefahr besteht, ja, dass man sich sehr um sich selbst kreist. Dass man sich quasi zurückzieht, dass man sich abriegelt, dass man sich hermetisch abschottet und gar nicht mehr merkt, wo man eigentlich in dieser Welt lebt. Natürlich sind die Übergänge sicherlich fließend. Es kann also in einer Gemeinde alles drei möglich sein. Aber wie gesagt, wenn die Gemeinde ihr Verständnis nicht mehr aus den Vorgaben Gottes nimmt, dann besteht eben die Gefahr, dass er auf diese falschen Wege gerät. Und deswegen beginnt der Apostel Paulus mit einer ganz konkreten Aufforderung, was wir zuallererst tun sollen. Und da steigen wir heute Morgen ein. Und ich darf euch bitten, wer seine Bibel dabei hat, aufzuschlagen, 1. Timotheus, Kapitel 2, es sind die ersten vier Verse. Ja, Kapitel 2, die ersten vier Verse. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen Timotheus: So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Dank. Für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Was diesen letzten Vers anbetrifft, vielleicht wäre es etwas verständlicher, wenn man das so sagen würde, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, und geschieht ja meistens in der Bibel, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vielleicht müsste man sagen, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sonst hat man so den Eindruck, also erst kommen sie alle zum Glauben, erst kommen die Menschen zum Glauben und werden gerettet, und dann kommen sie erst zur Erkenntnis der Wahrheit. Ich würde es also so sehen, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sind also die vier Verse, um die es heute Morgen also gehen soll. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst. Dass du alle Störende von uns nimmst, dass du unsere Herzen öffnest. Und dass du derjenige bist, der uns wirklich jetzt dieses Wort aufschließt und uns durch dieses Wort sagen möchte, ja, was in unserem Leben verändert werden muss. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir von ganzem Herzen Dank sagen. Amen. Ja, es ist ja in diesen ersten Versen quasi so, dass der Apostel Paulus uns beschwört, mit höchster Priorität zuallererst zu beten. Und dabei belässt er es nicht nur bei dieser Aufforderung, sondern zeigt uns drei Dinge, die wir dabei zu beherzigen haben. Und zwar, wenn wir den ersten Vers nehmen, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen für alle Menschen. Dann soll heute Morgen der erste Punkt sein, bete mit einem weiten Herzen. Bete mit einem weiten Herzen. Dann der zweite Punkt. Da steht ja im Vers 2, da hebt ja der Apostel Paulus nochmal eine besondere Menschengruppe hervor, indem er also sagt, für die Könige und für alle Obrigkeit. Wollen wir als zweiten Punkt nehmen, ja, bete für die Situation vor Ort. Bete für die Situation in deinem Land, bete für deine Regierung. Ob Bundesregierung, Landesregierung oder Kommunalregierung. Auf jeden Fall bete für die Situation vor Ort, die du da vorfindest. Zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, wenn wir in den Vers 4 gehen, wo es heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dritter Punkt, bete für echte Bekehrungen. Bete für echte Bekehrungen. Also bete ganz konkret, bete ganz zentral, zentriert, fokussiert, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Bete für echte Bekehrungen. Also bete mit einem weiten Herzen, bete für die Situation vor Ort, die du da vorfindest, und bete für echte Bekehrungen. Und mit dem Gebet ist das ja so eine Sache. Es ist ja interessant, wenn wir in diesem Text weiter fortfahren, dass danach der Aufruf von dem Apostel Paulus kommt, dass die Männer ihre Hände erheben sollen zum Gebet. Er schreibt da nicht die Brüder, und da wissen wir ja immer, dass die Schwestern mit einbezogen sind. Er schreibt da ausdrücklich die Männer. Also müssen die Männer irgendwie besondere Probleme haben, was ein intensives Gebetsleben anbetrifft. Also wie gesagt, mit dem Gebet ist das ja so eine Sache. Meine, prinzipiell bejahen wir es ja, weil wir christlich ganz klar auf der Spur sind. Aber man hat so den Eindruck, dass es bei manchen so ein Aschenputtel-Dasein fristet. Obwohl das Gebet zusammen mit dem Wort Gottes die Hauptmittel sind, nicht in denen sich, sag ich mal, unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater im Heiligen Geist zeigt. Gerade diese beiden Dinge, Gebet und das Wort Gottes. Und hoffentlich kann dieser Text heute wirklich dazu dienen, dass wir verstehen, dass das Gebet eine ganz zentrale Rolle in unserem geistlichen Verständnis spielt. Und dass das Gebet, hoffentlich entdecken wir auch, dass das Gebet wieder etwas ganz Besonderes werden darf. So wie es in diesem Märchen ja auch von Aschenputtel der Fall war. Also das Gebet und welche Bedeutung es in der Bibel hat, ich denke, darüber brauchen wir nicht großartig zu reden. Nicht, wenn wir uns solche Beter vor Augen halten, wie Abraham, wie Mose, wie David, wie die Propheten. Und dann gelangen wir in dieser Gebetskette bei Jesus Christus, nicht der seinen Jüngern das Beten gelehrt hat, Stichwort Vater unser, der seinen Jüngern auch Themenbeispiele mit auf den Weg gegeben hat, Stichwort die bittende Witwe, der selbst intensiv betete, am Morgen, in der Nacht, am Abend, vor ganz wichtigen Entscheidungen. Nicht? Und dann gelangen wir schließlich bei den großen Gebetstexten der Apostel. Und einen dieser großen Gebetstexte haben wir nun heute Morgen eben hier vor uns. Und, liebe Geschwister, woran es jetzt damals gelegen hat, ja, dass in der Gemeinde zu Ephesus auch das Gebet und auch die Evangelisation etwas in den Hintergrund getreten ist, das haben wir ja besonders am ersten Kapitel gesehen. Aber geht zunächst mal zu diesem ersten Punkt, nicht bete mit einem weiten Herzen. So sagt es der Apostel Paulus im ersten Vers, so ermahne ich euch nun, für alle Menschen zu beten. Für alle Menschen zu beten. Und das heißt auch, bete auch für alle deine Menschen in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, nicht in deiner Schule, in deiner Universität, an deinem Arbeitsplatz und so weiter. Bete für alle Menschen. Und das wirft ja eine interessante Frage auf. Und zwar, inwieweit oder ob Gott solche Gebete erhört und welche Rolle sie in seinem Erlösungsplan spielen. Ich meine, es wirft ja die Frage auf, für alle Menschen zu beten, ist das überhaupt möglich? Können wir überhaupt an alle Menschen denken? Nicht? Vielleicht ist hier mehr gemeint, alle Gruppen, alle Klassen, alle Kategorien von Menschen. Und vielleicht ist das der Grund, warum der Apostel Paulus das hier so betont, für alle Menschen. Weil wir einfach in der Gefahr stehen, dass wir bestimmte Menschengruppen von vornherein ausschließen, dass wir sie nicht mehr im Blick haben, dass wir, wie gesagt, nicht mehr für sie beten. Es ist schon länger her, da hat mal jemand zu mir gesagt, man fasst sich ja da wirklich an den Kopf, da hat mal jemand zu mir gesagt, Friseure könnten keine Christen sein oder werden. Und da habe ich mir gedacht, es mag ja sein, dass der ein oder andere unter den Christen auch noch so denkt. Aber da sehen wir, wie groß die Gefahr ist, dass man gleich bestimmte Menschengruppen nicht oder bestimmte Berufsgruppen von vornherein ausschließt, sie wirklich nicht mehr im Blick hat und wirklich für sie nicht mehr betet. Und deswegen betont der Apostel Paulus, dass ihr so sehr für alle Menschen, weil wir immer wieder in dieser Gefahr stehen. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, warum in der Gemeinde zu Ephesus das Gebet so etwas in den Hintergrund getreten ist und auch die Evangelisation hat uns ja das erste Kapitel gezeigt. Und die Gründe sind wohl gewesen, dass sich damals da so Irrlehren verbreitet haben. Und zwar einmal die Irrlehre des Judaismus, ganz kurz gesagt, wer aus den Heiden zu Gott kommen will, der muss erstmal Jude werden und dann können wir mal weitersehen. Und dann gab es noch die Lehre der Gnosis oder die Lehre des Gnostizismus. Nicht, das war also, ja, die besondere Errettung für eine besondere Elite, die dann auch über besondere esoterische Gotteskenntnisse verfügen, die für das gemeine Volk sowieso nicht zu haben sind. Das mal ganz, ganz grob und kurz gesagt. Das waren die Irrlehren, die sich damals da in Ephesus verbreitet haben und die eben auch dazu geführt haben, ja, dass das Gebet ein wenig in den Hintergrund trat und vor allen Dingen auch die Evangelisation. Und der andere Grund war sicherlich noch auch die Selbstgenügsamkeit der damaligen Gemeinde. Wir wollen das nicht zu schnell verurteilen. Man muss immerhin berücksichtigen, dass diese Gemeinde ja noch recht jung waren und dass sie noch nicht diese festen Strukturen hatten. Und dann kam hinzu, dass die Gemeinden schon recht früh auch verfolgt wurden. Dass sie also alle Hände voll mit sich selbst zu tun hatten. Aber eben diese beiden Fakten waren eben die Gründe dafür, dass Gebet und Evangelisation ein Stück weit in den Hintergrund getreten sind. Aber der Apostel Paulus sagt uns, bete wirklich mit einem weiten, weiten Herzen, weil er weiß, dass wir auch solch einen Gott haben. Dass wir auch solch einen Gott haben, der alle Menschen im Blick hat. Weil wir einen Gott haben, ja, um mal dieses moderne Wort, was heute so kursiert, zu gebrauchen, weil wir einen Gott haben, der global denkt. Und der seinen globalen Missionswillen mit unserem persönlichen Einsatz vor Ort verbunden sehen möchte. Deswegen sagt der Apostel Paulus, bete wirklich mit einem weiten Herzen. Und damit das auch dem Letzten noch klar wird, bombardiert er uns quasi hier mit verschiedenen Elementen des Gebets. Er spricht ja hier einmal von der Bitte. Nicht, das heißt, dass sich da so ein persönlicher Wunsch zum Ausdruck kommt. Nicht, ich habe also ich sehe eine Not, ich sehe einen Mangel, dass zum Beispiel Menschen ohne Jesus Christus verloren gehen und bitte den lebendigen Gott, dass er diese Not stillt. Dann spricht er weiterhin von Gebet. Könnte uns natürlich jetzt ein bisschen irritieren, weil für uns Gebet mehr so der Oberbegriff ist, worunter sich alles andere subsumiert oder unterordnet. Aber vielleicht ist Gebet hier mehr zu verstehen, Anbetung, Lob, Preis. Das sollen wir dem Herrn gegenüber bringen dafür, dass er Menschen errettet. Und Fürbitte, ja gut, dürfte uns klar sein, Fürbitte, das Gebet für einen anderen Menschen. Dahinter steht schlicht und einfach das Bild, nicht, dass jemand zum König kommt, eine Petition, eine Bittschrift einreicht für einen anderen. Und dann eben noch Danksagung, davon spricht er auch ganz wichtig. Ja, weil auch manchmal der Dank vielleicht in unseren Gebeten zu kurz kommt, weil einfach die Nöte, Probleme, Sorgen, Schwierigkeiten so zahlreich, so vielfach sind. Aber Danksagung, dass er uns das Evangelium gegeben hat, dass wir mit dem Evangelium in Berührung gekommen sind und dass wir es jetzt weitergeben und dass wir es jetzt weiter sagen sollen an die anderen Menschen. Danksagung, jetzt mal so nebenbei bemerkt, Danksagung übrigens das Element des Gebetes, was auch in alle Ewigkeit sich fortsetzen wird. Danksagung. Also, das möchte wirklich der lebendige Gott von uns, dass wir mit einem weiten Herzen beten. Wenn es jetzt nun wirklich um alle Menschen geht, wie der Apostel Paulus uns hier im ersten Vers sagt, warum hebt er dann jetzt noch eine zweite Personengruppe, hier eine zweite Menschengruppe noch besonders hervor? Nämlich die Könige, die Obrigkeit oder wie wir heute sagen würden, die Regierung und alle, die da in dieser Regierung in hoher verantwortlicher Stellung stehen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir auch für die Situation vor Ort beten sollen. Und das hat schon seinen tieferen Sinn, warum der Apostel Paulus das so schreibt. Es geht nämlich darum, liebe Geschwister, dass wir um stabile politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse beten sollen. Und wir finden ja in der Bibel immer wieder Stellen, dass für stabile Verhältnisse gebetet worden soll. Ich denke mal, die bekannteste Stelle dürfte die sein aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 7, wo es da heißt, suchet der Stadt Bestes, in die ich euch gefangen geführt habe. Ja, suchet der Stadt Bestes, in die ich euch gefangen geführt habe. Das heißt also, suchet den Frieden der Stadt. Denn wenn es in der Stadt oder wenn es in dem Land gut läuft, dann ist das auch gut für eure Freiheit als Christen. Und deswegen sollen wir für stabile Verhältnisse beten. Nicht, oder mal so gesagt, wir Christen sollen beten, dass die nichtchristliche Gesellschaft, in der wir leben, gut und geordnet funktioniert. Wir sollen für gute äußere Umstände beten. Und für die äußeren Umstände ist eben die Obrigkeit zuständig. Und wenn es eben in dieser Obrigkeit, wenn es in der Regierung nicht spurt, nicht läuft, dann werden wir als Christen massive Probleme haben, nicht Gottes Missionsprogramm umzusetzen. Nicht, da genügt wirklich ein Blick in die Kirchengeschichte, dass das stimmt. Da genügt auch ein Blick in die zurzeit nicht unterdrückte und verfolgte Christenheit. Reicht vollkommen aus. Nicht, was war das wirklich für eine Wohltat, wenn sich das Evangelium in Staat und Gesellschaft wirklich ausbreiten konnte, ohne dass sich der Staat dagegen gesperrt hat? Und wie froh wären sicherlich manche Christen, wenn der Staat dem Evangelium in dieser Hinsicht Raum geben würde. Nicht, und während wir hier so friedlich sitzen, liebe Geschwister, brauchen wir nur einen kurzen Blick hinüberzuwerfen. Einen kurzen Blick in ein beliebtes Urlaubsland. wo zurzeit eine Reihe von Christen unter massiven Repressalien eines islamischen Staates zu leiden haben. Nicht, oder denken wir an unsere eigene deutsche Geschichte. Nicht, was hat der Atheismus im Osten jahrzehntelang wirklich angerichtet? Was ist da für ein Gift verstreut worden, das heute schwerste Aufbauarbeit für das Evangelium geleistet werden muss? Und wenn wir ehrlich sind, ein bisschen spüren wir den Gegenwind auch schon im Westen. Aber noch können wir hier alle friedlich sitzen. Also wie gesagt, es genügt ein Blick in die Kirchengeschichte, in die heutige Zeit, dass das in der Tat also wirklich stimmt. Und liebe Geschwister, jetzt überlegen wir einmal. Jetzt überlegen wir einmal, wer damals bei Timotheus die Obrigkeit war. Das war kein anderer als der christenverfolgende Nero. Und jetzt überlegen wir einmal, wir sollen auch für solche Despoten und für solche Diktatoren beten. Es sind Regierungen, die von Gott eingesetzt sind und zu gegebener Zeit wieder abgesetzt werden. Denken wir mal an Nordkorea, wo das schon über Jahrzehnte geht. Nicht, und jetzt überlegen wir, für solche Diktatoren sollen wir beten. Wo wir eventuell sagen würden, für solche Herrscher, wenn überhaupt, dann, dass sie ihres Amtes enthoben werden, dass sie ausgeschaltet werden, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen. Aber der Apostel Paulus denkt ja ganz anders. Der Apostel Paulus denkt ja ganz anders. Und er kann es sich auch leisten, es so zu schreiben. Denn aus seiner Biografie wissen wir ja, dass er früher selbst ein blutrünstiger Feind der Gemeinde Jesu Christi und damit auch der Christen gewesen ist. Und dass es einen gab, der für ihn gebetet hat. Als die Meute nämlich Stephanus steinigte, betete dieser für den Saulus, seinen Mörder und für alle, die ihm Unrecht getan haben. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte 7, Vers 60, wo da steht, nicht, er fiel auf die Knie und schrie, Herr, rechne ihnen, und damit war der Saulus mit einbegriffen, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Also, wir sollen eben für die Obrigkeit beten, egal welche Regierungsform wir davor finden. Wir sollen für sie beten, und der Apostel Paulus sagt uns ja auch, warum. Er führt das ja noch etwas weiter auf, er sagt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Ist ja auch so ein Satz, der manchmal ganz falsch aufgefasst wird, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Es bedeutet schlicht und einfach, dass wir ein von Kriegen, von Revolutionen und von Verfolgungen verschontes Leben führen können. Nicht? Das meint der Apostel Paulus. Damit wir uns in unserem Dienst, in unserem Missionsdienst besser einsetzen können. Und deswegen sollen wir eben hier wirklich für stabile Verhältnisse beten. Und wenn der Apostel Paulus das so sagt, wenn das so aus seinem Munde kommt, dann traut man ja zunächst mal seinen Ohren nicht. Wie passt das nämlich gerade zu dem Apostel Paulus? Nicht, ist er plötzlich beschaulich geworden? So nach dem Motto, trautes Heim, Glück allein, die böse Welt, weit, weit, weit draußen? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Der Apostel Paulus sagt im Timotheusbrief, allerdings im zweiten Timotheusbrief, und zwar im Kapitel 3, Vers 12, da sagt er nämlich, und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Also weit gefehlt. Nicht das, und der Apostel Paulus hatte sicherlich damals zu seiner Zeit schlimmere Verhältnisse vor Augen, als wir heute hier in unserem Kulturkreis. Also, liebe Geschwister, es geht nicht um das ungetrübte Glück im Wirtschaftswunderland Deutschland. Darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich darum, es geht auch nicht darum, dass wir also, sage ich mal, ein ungestörtes Leben führen können, dass wir also mehr Zeit haben für unsere Hobbys und so weiter und so fort. Nein, um es mal so zu sagen, es geht darum, dass wir also gute Rahmenbedingungen vorfinden. Für unseren Dienst, für Jesus Christus, damit wir uns besser einsetzen können. Und deswegen sollen wir für stabile Verhältnisse beten. Je stabiler die Verhältnisse sind, umso größer wird man wohl sagen können, ist die Meinungsfreiheit und umso geringer ist der Widerstand, was unseren Missionsdienst oder ganz allgemein, was unseren Dienst für Jesus Christus eben anbetrifft. Natürlich, da hat jeder Einzelne recht, natürlich kann der lebendige Herr auch in Zeiten der Verfolgung segnen, hat er auch getan und tut er auch immer. Nicht, was unter Schreckensherrschaften jeglicher Couleur zigfach bewiesen worden ist und bewiesen wird. Nicht, weil die Christen eben unter solchen Regierungen nicht abgelenkt werden durch eine ja, Wohlfühlgesellschaft. Aber, liebe Geschwister, das sollten wir bedenken. Das ist eine Tatsache, die wir nicht mutwillig suchen sollten. Das ist nicht der Idealzustand. Wie gesagt, ganz wichtig unser Verhältnis zum Staat, ganz, ganz wichtig, dass wir für die Obrigkeit beten. Ja, auch wenn sie manche Entscheidungen trifft, die total falsch sind, auch wenn wir die jeweilige Regierung gar nicht mögen, gar nicht lieben, auch wenn wir sie immer wieder daran erinnern müssen, sei es durch Leserbriefe oder andere Formen der Kritikäußerung, dass sie manchmal massiv gegen die Gebote und Ordnungen Gottes verstoßen. Aber wir sollen für die Obrigkeit und für die, die da in verantwortlicher Stellung sind, sollen wir sie beten. Ja, und wofür? Wofür sollen jetzt diese ruhigen und stillen Bedingungen dienen? Wozu sollen sie dienen? Auch da gibt uns der Apostel Paulus die Antwort und sagt, damit wir dieses ruhige und stille Leben führen können, jetzt kommt es in Gottesfurcht und in Heiligung oder in Heiligkeit. In manchen Bibelübersetzungen steht Ehrbarkeit. Nicht um Gottesfurcht. Ja, Gottesfurcht, das ist die Haltung, dass ich wirklich Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott habe. Dass ich ihn lobe, dass ich ihn preise, dass ich ihn anbete, dass ich ihm zur Verfügung stehe. Nicht und Heiligkeit, Heiligung ist dann mehr oder weniger der Lebensstil, der dann aus solch einer Haltung resultiert, dass ich moralisch ernsthaft bin, dass ich vorbildlich bin in meinem Verhalten gegenüber dem, vor allen Dingen den Nichtchristen. Trotz all meiner Fehler und Schwächen und Sünden, die mir noch bis zum Lebensende anhaften werden. Nicht? Das möchte also der lebendige Gott. Und dann sagt der Apostel Paulus weiter, solch ein Lebensstil ist angenehm und wohlgefällig in den Augen Gottes. Das heißt, das sieht der lebendige Gott gerne. Das sieht er wirklich von ganzem Herzen. Darüber freut er sich von ganzem Herzen. Und dazu möchte er uns immer wieder ermutigen, und bevollmächtigen, dass wir solch einen Lebensstil führen, vorbildlich gegenüber anderen. Und vor allen Dingen, dass wir den Menschen nachgehen mit dem Evangelium. Das sieht der Herr gerne. Warum? Weil der lebendige Gott nämlich noch ein höheres Ziel verfolgt. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Weil Gott nämlich will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie also zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, bete wirklich auch für echte Bekehrungen. Deshalb sollen wir für echte Bekehrungen beten. Nicht diese wenigen Verse laufen ja im Grunde genommen auf diesen Vers 4 zu. Das ist ja eigentlich der Höhepunkt. Es ist aber auch ein ganz problematischer Vers. Gerade dieser Vers 4. Und wir kommen nicht umhin, uns ein wenig mit diesem Vers 4 zu befassen. Auch wenn wir die letzte große Spannung nicht rausnehmen können. Aber wie gesagt, deswegen sollen wir jetzt für echte Bekehrungen beten, weil Gott will, dass alle Menschen eben gerettet werden. Er will eben, dass alle Menschen freikommen von der Sünde. Er will eben, dass kein Mensch eines Tages seinem Gericht anheimfällt. Er will eben, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Und deswegen sollen wir also für echte Bekehrungen beten. Natürlich gibt es auch noch andere Gebetsanliegen, für die wir beten können und für die wir auch beten sollen. Ganz klar. Besonders bezogen auf unsere ungläubigen Bekannten, Verwandten, Freunden, Nachbarn und so weiter. Nicht, dass wir dafür beten, dass der eine oder andere einen Arbeitsplatz bekommt oder dass wir dafür beten, dass eine Operation gut verläuft oder dass wir dafür beten, dass in den Familien und Ehen der Frieden einkehrt, nicht, dass die Eltern ihre Kinder gut erziehen können. Alles Gebetsanliegen, die wir auch wirklich auf unser Herz nehmen sollen. Aber das Hauptanliegen ist eben auch für den lebendigen Gott, dass der Mensch wirklich mit dem Evangelium in Berührung kommt, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass er zum Glauben kommt und dass er dann letztendlich gerettet wird. Das ist das Hauptanliegen. Vielleicht erinnern wir uns noch an dieses schwere Bergwerksunglück im August 2010 in Chile, wo 33 Bergleute in 700 Meter Tiefe eingeschlossen waren. Und auch da, liebe Geschwister, da gab es viele Wünsche, da gab es viele Gebetsanliegen, die für die eingeschlossenen Kumpels wichtig waren, dass sie da unten in 700 Meter Tiefe nicht die Nerven verlieren. Nicht, dass sie gesundheitlich vor allen Dingen durchhalten und dass sie ihre Nahrung richtig einteilen, dass die Ehefrauen und die Kinder während dieser Zeit versorgt werden. Alles wichtige Wünsche und Gebetsanliegen für die Kumpels. Aber es gab ein Hauptanliegen. Es gab ein Hauptanliegen, dass sie nämlich gerettet würden. Und das geschah ja dann circa 2 Monate später in dieser sogenannten Rettungskapsel. Und genau das ist das Hauptanliegen Gottes. Das ist das Hauptanliegen Gottes, dass alle Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und damit stellt sich natürlich sofort die Frage, stimmt das denn wirklich nun, dass Gott alle Menschen retten will? Stimmt das? Ist das deine ehrliche Absicht? Ist das deine ehrliche Absicht? Die Praxis sieht doch hoffentlich so aus, dass eben nicht alle Menschen gerettet werden. Und wenn ich mir dann noch den Begriff der kleinen Herde vor Augen halte, dann ist es vielleicht auch ein großer Prozentsatz, der nicht gerettet wird. Natürlich ist es nicht unsere Aufgabe, darüber zu spekulieren. Das steht uns nicht an. Aber es ist eben in der Praxis wirklich so, dass nicht alle Menschen gerettet werden. Und ich frage uns, wie passt das zur Allmacht Gottes? Wie passt das zur Allmacht Gottes? Wenn er wirklich allmächtig ist, und das ist er, warum erfüllt er dann nicht seinen Willen? Warum erfüllt er dann nicht seinen Willen? Nicht? Und so versuchen natürlich Menschen bis in unsere heutige Zeit hinein mittels irgendwelcher Hilfskonstruktion diese letzte große Spannung, diese letzte große Frage irgendwie zu klären. Aber es gelingt letztendlich noch nicht. Später in der Ewigkeit sieht das anders aus. Also warum macht Gott das so? Und jetzt gibt es eine Gruppe, die haben ja überhaupt keine Schwierigkeit mit diesem Vers 4. Wir haben überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir argumentieren so, dass sie sagen, das ist unter anderem ein Vers dafür, dass es die Allversöhnung gibt. Dass es die Allversöhnung gibt. Das ist also eine Gruppe, die das also wirklich lehrt. Und sie sagen dann, wenn Gott wirklich will, dass alle Menschen gerettet werden, dann sorgt er auch dafür, dass alle Menschen gerettet werden. Ansonsten würde er ja nicht das bekommen, was er will. So wird argumentiert. Nun wissen wir allerdings von der Bibel her, dass sie keine Allversöhnung lehrt. Sie tut es eben nicht. Also kommen wir da nicht weiter. Dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die sagen Folgendes. Nein, wenn da steht alle Menschen, dann sind da eben nicht jeder einzelne Mensch mit gemeint, sondern damit sind Gruppen, Klassen, was weiß ich, Kategorien von Menschen gemeint. Nicht aus der Gruppe der Schwarzen sind welche dabei, aus der Weißen, aus den Roten, was weiß ich, aus den Gelben, aus der Berufsgruppe der Taxifahrer sind welche dabei und so weiter und so fort. Nur, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann muss man sich schon fragen, ist das wirklich so gemeint? Ist das wirklich so gemeint? Wenn da wirklich steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann muss man doch wirklich sagen, dass dem Sinn nach spricht der Ausdruck hier alle Menschen zunächst einmal wirklich von allen einzelnen Menschen. Und es gibt genügend Bibelstellen, die darauf hindeuten. Ich will mal einige aufzählen. Hesekiel 18, Vers 23. Da sagt Gott, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Sünders? Oder Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nun aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Also würde mir jetzt schwerfallen zu glauben, dass damit also Klassen, Kategorien, Gruppen von Menschen gemeint sind. Oder Titus 2, Vers 11. Gottes Gnade ist allen Menschen erschienen. Oder ein letzter Vers aus 2. Petrus 3, Vers 9. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Also Gott will in der Tat alle. Jeden einzelnen Menschen. Aber wie sollen wir es jetzt wirklich verstehen? Wie sollen wir es jetzt wirklich verstehen, wenn Gott auf der einen Seite will, dass alle Menschen gerettet werden und auf der anderen Seite er nicht dafür sorgt, dass sein Wille zu 100% erfüllt wird? Wie sollen wir das verstehen? Nun ist es ja so, dass es, sag ich mal, nicht den Willen Gottes gibt. Es gibt ja einmal einen Willen Gottes, der liegt fest. Der ist unabänderlich. Gott will etwas und das setzt er hundertprozentig durch gegen allen Widerstand. Dieser Wille ist unabänderlich. Selbst sein ärgster Feind wird diesen Willen nicht durchbrechen können. Keiner kann sich diesem Willen widersetzen. Also ein ganz einfaches Beispiel ist schon geschehen. Gott also hat beschlossen, die Rettung für Menschen in seinem Sohn Jesus Christus und alles, was damit zusammenhängt. Das hat er beschlossen. Das ist ein Wille, der fest liegt, unabänderlich, den hat er durchgesetzt gegen allen Widerstand seines ärgsten Feindes. Den hat er durchgesetzt. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Gott einen Menschen vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dann wird er auch für seine Rettung sorgen. Ich meine, auch hier gibt es Streitpunkte. Es kann sein, dass der eine oder andere ein bisschen anders denkt. Wenn Gott einen Menschen vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dann sorgt er auch für seine Rettung. Wenn Gott vor Grundlegung der Welt dieses Werk in einem Menschen begonnen hat, dann wird er dieses Werk auch bis auf den Tag Jesu Christi vollenden. Gott hat es begonnen. Gott hat es begonnen. Dann wird er auch dafür sorgen, dass dieser Mensch eines Tages mit dem Evangelium in Berührung kommt. Wie auch immer Gott das macht. Er wird ihm eines Tages das Herz öffnen. Er wird eines Tages Buße tun. Er wird eines Tages zum lebendigen Glauben kommen und somit auch gerettet sein. Und deswegen dürfen wir Heilsgewissheit haben. Aber liebe Geschwister, wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit den Geboten Gottes? Wie ist das mit den Geboten Gottes? Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Begehren deines Nächsten gut haben und so weiter. Bezeichnen wir ihn mal als den fordernden Willen Gottes. Aber da weiß doch jeder von uns, diesem Willen Gottes kann ich mich widersetzen. Du kannst lügen, ich kann lügen. Du kannst stehlen, ich kann stehlen. Ich meine, ich hoffe, dass wir das nicht tun. Aber du kannst töten, ich kann töten. Du kannst Ehe brechen, ich kann Ehe brechen. Also diesem Willen kann ich mich widersetzen. Und jetzt kommt es, und jetzt sorgt Gott eben nicht dafür. Gott sorgt eben nicht dafür, dass in jedem Falle dieser sein fordernder Wille erfüllt wird. Das tut er nicht. Weil in gewisser Weise spielt der freie Wille des Menschen ja auch eine Rolle. Aber Gott sorgt eben nicht dafür, dass in jedem einzelnen Fall nicht dieser sein fordernder Wille erfüllt wird. Das tut er nicht. Sondern es gibt Menschen, die stehlen, lügen, morden, Ehe brechen und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es vielleicht noch einen ersehnenden Willen Gottes. Was er sich von ganzem Herzen wünscht. Und auch da wissen wir, auch diesem Willen kann ich mich widersetzen. Also Gott möchte, Gott wünscht sich von ganzem Herzen. Sein sehnlichster Wunsch ist, dass kein Mensch Sünde tut. Aber jeder weiß von uns, wir können Sünde tun. Wir tun sie hoffentlich unbewusst. Aber wir wissen ganz genau, diesem ersehnenden Willen Gottes kann ich mich widersetzen. Und das tun Menschen, sie sündigen, sie steigen nicht in die Rettungskapsel Gottes ein. Sie tun es nicht. Und auch hier sorgt Gott nicht dafür, dass in jedem Falle sein ersehnender Wille erfüllt wird. Tut er nicht. Und ich denke, wenn hier steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann sehe ich persönlich, Sie dürfen das gerne anders sehen, dann sehe ich persönlich darin den ersehnenden Willen Gottes, dass er wirklich diesen aufrichtigen Wunsch hat, aber er nicht eben in jedem einzelnen Fall dafür sorgt, dass sein ersehnender Wille auch zur Erfüllung kommt. Das tut er nicht. Natürlich sage ich jetzt ganz hier an offener Stelle, die letzte große Spannung ist dadurch nicht aufgehoben. Ist nicht aufgehoben. Ich kann Ihnen keine Antwort darauf geben, warum Gott nicht alle Menschen erwählt, was für ihn ein leichtes gewesen wäre. Kein Problem für ihn. Aber ich weiß es nicht, warum Gott das nicht so macht. Also diese letzte große Spannung wird bleiben. Oder ich möchte es mal so sagen. Zu einer schlichten Harmonisierung zwischen dem Willen Gottes, der festlegt, und seinem ersehnenden Willen, reicht unser Verstand hier auf Erden nicht aus. Nicht, das übersteigt unser Denkvermögen, das haben wir halt, solange wir hier auf Erden sind, zu akzeptieren. In der Ewigkeit wird das einmal anders sein, weil wir ein völlig anderes Denken auch bekommen. Aber hier reicht es nicht aus. Und deswegen bleibt diese letzte große Spannung, sie bleibt, solange wir hier auf Erden sind. Und deswegen sollen wir viel lieber das beherzigen, was uns der Apostel Paulus sagt, bete mit einem weiten Herzen. Schließe nicht irgendwelche Menschengruppe von vornherein aus. Nicht bete für die Situation vor Ort. Bete für dein Land, bete für die Regierung, ob das die Bundesregierung ist, die Landesregierung ist oder Kommunalregierung. Und vor allen Dingen bete für echte Bekehrungen. Das möchte der Herr. Das ist ihm angenehm, das ist ihm wohlgefällig, darüber freut er sich von ganzem Herzen. Und das wünsche ich uns, was das Gebet anbetrifft, dass wir diese drei Punkte wirklich von ganzem Herzen auch beherzigen. Amen.